Kanzeltausch sagen viele. Ich sage lieber Kanzelsurfing, weil wir ja nicht die Kanzel tauschen, sondern die Menschen, die auf der Kanzel stehen. Und ihr habt eine richtig fiese Kanzel. Das letzte Mal, als ich auf so einer Kanzel stand, bin ich nachher hier runtergefallen über diese kleine fiese Stufe, die hier noch ist. Ich hoffe, dass ich diesmal dran denke, aber wenn ich nachher hier auf der Nase liege, ihr habt ja Teppich, ist nicht so schlimm, werdet ihr mir bestimmt nichts brechen. Also ich bin Joel Driedger aus Karlsruhe. Ich bin dort Pastor seit 2020 und der Erwin ist heute Morgen dort. Und auf die Weise sind wir miteinander verbunden. Das ist richtig schön. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte oder mit einer Person, von der wir uns verabschiedet haben in Karlsruhe. Die Katharina Rahn ist Ende letzten Jahres gestorben im Alter von 99 Jahren. Und das war also krass, sich ihr Leben nochmal so bei der Trauerfeier haben wir das ganze Leben sozusagen nochmal betrachtet und in welchen unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Systemen, politischen Systemen sie gelebt hat. Unterschiedliche Berufe hatte sie. Und ein Beruf, der ist mir jetzt besonders in Erinnerung und mit dem möchte ich reden und der hat mich sozusagen inspiriert, diese Person hier, eine Hirtin zu malen, ne? Weil sie im Alter, so im Grundschulalter, musste sie als Hirtin arbeiten. Also in den 1920er Jahren ist sie in der Nähe des Kaukasus aufgewachsen und da wurden die mennonitischen Bauern zwangskollektiviert, in Kolchosen organisiert und dann mussten die Mädchen in die Steppe, um dort die Tiere zu hüten. Und das hat sie gemacht als Hirtin. Und das hat mich wieder daran erinnert, dass auch in der Bibel uns Hirtinnen begegnen. Also vielleicht wisst ihr, dass der Mose seine zukünftige Frau Zipora kennenlernt am Brunnen, als sie die Schafe ihres Vaters weidet. Oder auch der Jakob lernt die Rahel kennen am Brunnen, als sie die Schafe ihres Vaters weidet. Also nicht nur in den 1920er Jahren in der Sowjetunion, sondern auch zu biblischen Zeiten wurden die Mädchen als Hirtinnen angestellt, ja, wurde ihnen die Verantwortung übertragen. Ich glaube, das ist ziemlich langweilig als Hirtin da, die ganze Zeit da auf der... Nee? Meinst du nicht, Ruth? Ich stelle mir sehr langweilig. Oder ich hatte mal einen Freund von mir, der hat auf der Alm 3 Monate irgendwie da auf die Tiere aufgepasst und der hat gesagt, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Aber wenn es dann halt mal auf den Punkt kommt... Also wenn da mal ein Tier ausbricht oder wenn irgendwas Schwieriges passiert, dann musst du halt auch wirklich da sein und auf den Punkt konzentriert sein. So. Also auf jeden Fall diese Hirtin und wir stellen uns den Hirten oder die Hirten, die in der Bibel auftauchen, auch in der Weihnachtsgeschichte, ne, da stellen wir immer als ältere, mittelalte Männer vor, die da so zur Krippe laufen. Aber ich möchte euch gern zu Beginn dieser Predigt gleich mal dieses Bild einpflanzen von den Hirtinnen und Hirten, die da zu der Krippe laufen. Das waren nicht mittelalte Männer, das waren vielleicht junge Mädchen, vielleicht so richtig jugendliche Mädchen, so voller Kraft und Tatendrang und Verrücktheiten und Wildheiten, die da zur Krippe gegangen sind, denen sich unser Heiland gezeigt hat und die er ja in dieser Weise auch berufen hat. Also ich erzähle euch einerseits etwas sozusagen über historische Wahrheiten und historische Hintergründe der biblischen Texte und gleichzeitig möchte ich euch damit auch sagen, unser Hirte beruft uns alle zu Hirtinnen und Hirten seiner Herde, seiner Botschaft. Und das können die Frauen sein, die Männer sein, das können Jugendliche sein, das können ältere Menschen sein. Und manchmal sind es sogar die Kinder, die das Wort Gottes im Mund führen oder durch ihre Taten hervorbringen, die ein Zeugnis geben vom Reich Gottes. Das sozusagen als kleiner Vorlauf und als eine kleine Hinführung zu dem, weil wir jetzt ja über den einen Hirten sprechen, über den einen Hirten, der uns alle führt, aber auch so ein bisschen als Erklärung dafür, dass ich jetzt hier keinen Mann gemalt habe, sondern ganz bewusst auch ein Mädchen. Ohne Kopf natürlich, da haben sich alle gleich, ohne Kopf, es ist halt schwierig, so einen Kopf zu skizzieren, ehrlich gesagt. Also diese Skizzen, die sind auch so entstanden, dass ich, mir hilft es sozusagen freier zu sprechen und irgendwann haben sie in Karlsruhe gesagt, zeig uns doch diese Bilder. Sie sind zwar nicht immer besonders schön, aber zumindest haben wir dann was zum Gucken sozusagen. Und deswegen habe ich sie jetzt auch mitgebracht, um euch so ein bisschen ein Bild zu geben, damit ihr nicht die ganze Zeit mich angucken müsst und euch über die Dinge hier, die ihr so sonst entdeckt. Genau, die Hirtin und wir alle sind Hirtinnen und Hirten, weil uns der eine Hirte berufen hat. Und um den geht es jetzt. Da möchte ich euch einen kleinen Text vorlesen. Wir haben ja gerade dieses schöne Lied schon gesungen. Und jetzt kommt der Text dazu aus Johannes 10. Das sind ja alles Bilder aus dem Johannesevangelium, die in dem Lied auftauchen. Und eins möchte ich jetzt besonders in den Vordergrund stellen. Ihr habt den Text da, Johannes 10, 14 bis 16 ist es. Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Nur diese drei Verse. Aber eigentlich ist alles drin. Unser Herr, der Hirte, der mit Gott in Verbindung steht, der die Verbindung sucht mit den Schafen und der so eine innige Verbindung sucht, dass man sich durch und durch kennt. Und dann gibt es da eben noch eine andere Herde. Was ist diese andere Herde? Was soll das bedeuten, dass es auf einmal zwei Herden gibt? Die eine, die dem Hirten irgendwie zugeordnet ist, die in seinem Stall lebt, und dann gibt es noch diese andere Herde. Und auch die andere Herde wird lernen, die Stimme des Hirten zu suchen und wird mit ihm in Verbindung stehen. Ich habe jetzt drei Perspektiven auf diese zwei Herden. Das erste ist eine historische Perspektive. Also auch dieser Text, die Bibel, das Johannesevangelium ist in einem bestimmten Kontext entstanden, in einer bestimmten historischen Situation der ersten christlichen Gemeinden. Also die Jesus-Nachfolger haben sich gesammelt, nachdem Jesus auferstanden ist, haben sie Hoffnung und Mut bekommen, haben angefangen, über die gute Nachricht zu sprechen, haben angefangen, andere Leute zu begeistern für das, was sie erlebt haben, für die Kraft der Auferstehung, für die gute Nachricht. Und auf einmal und das waren sozusagen, man könnte sagen, diese ersten Christen, die Jesus nachgefolgt sind, das waren eigentlich, ist so eine Art jüdische Sondergruppe. Also eigentlich waren es alles Juden. Jesus war ja auch ein Jude, beschnitten und in der jüdischen Tradition aufgewachsen und erzogen. Und auch Petrus und eigentlich alle Anhänger sozusagen der ersten Generation, Paulus, alles waren Juden, die irgendwann gemerkt haben, dieser Jesus, das war tatsächlich der Messias. Da sind ganz viele Verheißungen aus unserer Schrift sind wahr geworden und deswegen können wir dran glauben, dass das Reich Gottes jetzt wirklich da ist. Und deswegen müssen wir unser Leben ändern. So, also es gab diese starke Gruppierung von jüdischen Leuten, die angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und zunächst waren sie eigentlich eine Gruppe unter unterschiedlichen jüdischen Sondergruppen. Es gab noch die Pharisäer, diese sehr frommen Menschen, die versucht haben, das Gesetz Gottes wirklich auch im Alltag umzusetzen und auch den Zehnten von den Gewürzen zu geben, nicht nur vom Geld, auch den Gewürzen, auch von allem anderen. Es gab diese Sadduzäer, der alte jüdische Adel, es gab die Essener, eine jüdische Gruppe, die sich so abgeschlossen hat, die einem besonderen Lehrer gefolgt ist, die auch in einem separaten Ort gewohnt hat. Also es gab verschiedene Gruppen und da könnte man sagen, die Christen, das war einfach eine von diesen verschiedenen Gruppen, die waren jetzt halt Jesus-Anhänger, jüdisch und Jesus-Anhänger. Aber dann haben sie die Erfahrung gemacht, dass dieses Evangelium, diese gute Nachricht, auf einmal Menschen anspricht, die nicht aus dieser jüdischen Tradition kommen. Also dass zum Beispiel ein römischer Hauptmann anfängt an Gott zu glauben und sein Leben zu ändern. Oder dass ein Magier, der eigentlich irgendwie immer Wundertaten getan hat, so schamanistisch unterwegs war und auf einmal beginnt er an Jesus zu glauben. Also die ganze Apostelgeschichte ist voll von Menschen, die nicht jüdisch geprägt sind, nicht jüdisch aufgewachsen sind und trotzdem durch den Glauben an Christus eine Verbindung zu Gott finden. Und diese zwei Gruppen, das war so ein ganz starker Konflikt in den ersten Generationen der Urgemeinde. Diese Christen, die aus der jüdischen Tradition kommen und für die es selbstverständlich war, auch die ganzen Gesetze und Gebote zu halten. Und dann gab es Leute, die kamen von außen, die wussten vielleicht noch nicht mal irgendwas jüdisch, Jerusalem, sondern waren in Korinth aufgewachsen und dort Purpurhändlerinnen. Und die kommen auf einmal an Glauben an Christus und können mit der jüdischen Tradition nichts anfangen, aber kommen über Jesus sozusagen zu der Tradition. Da sind die beiden Herden. Die eine Herde, die sozusagen im Stall schon immer war und schon immer ist und die ihren Hirten schon kennen. Und da ist die andere Herde, die irgendwie von außen kommt und die trotzdem die Stimme von Christus hört und die trotzdem an Christus glaubt und die trotzdem von ihm beeindruckt ist und die trotzdem bereit ist, ihr Leben zu ändern unter der guten Nachricht des Evangeliums. Also historisch kann ich es mir erklären, weil auch derjenige, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der kommt ja aus einer bestimmten Situation heraus. Er kommt sozusagen sogar nochmal aus einer anderen Situation. Wenn ihr das Johannesevangelium lest, dann merkt ihr, dass es auch, also es gibt eigentlich zwei Konflikte. Es gibt einen Konflikt, diese jüdische, ich habe gesagt, es gab diese Jesus-Anhänger innerhalb des Judentums und die hatten einen Konflikt mit den jüdischen Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und oft war es so, dass Paulus hat ja auch ist in die Synagoge gekommen, hat von Jesus erzählt und dann sind Leute zum Glauben gekommen. Und oft hat sich dann die Synagogengemeinschaft, ich zeige jetzt auf euch, weil wir können uns das fast so vorstellen wie wir auch, Gemeinschaft von Menschen und auf einmal fangen ein paar Leute an, irgendwas Besonderes zu glauben und dann entsteht ein Konflikt. Und diese Jesus-Anhänger wurden oft aus den jüdischen Synagogen rausgedrängt und rausgehalten. Die wollte man nicht unbedingt haben. Also dieser Konflikt, der wird deutlich im Johannesevangelium. Und es gab dann, das ist der eine Konflikt, und dann gab es den anderen Konflikt eben innerhalb dieser christlichen Gemeinden zwischen den jüdischen Leuten, die aus dem Judentum kommen und denen aus dem Christentum. Und irgendwann hat man sich dann geeinigt. Also es gab Konflikte, die finden wir auch im Galaterbrief, in der Apostelgeschichte. Da gab es starke Konflikte, da hat man sich gegenseitig vorgeworfen, dass der andere doch nicht richtig glaubt oder die nicht richtig glauben oder so. Es ist nicht einfach so passiert und trotzdem haben sie irgendwann gemerkt, die Mitte, das, was uns alles verbindet, alle verbindet, ist eben der Glaube an Christus und der Glaube an die Gnade Gottes. Und die starke Überzeugung, dass wir unser Leben an der Liebe und an der Hoffnung ausrichten wollen und dann gemeinsam in dieselbe Richtung schauen, auch wenn wir vielleicht jeder seinen eigenen Weg gehen. Und jetzt, das ist so die historische Perspektive auf diese beiden Herden, die in diesem Text auftauchen. Und jetzt möchte ich gerne in die Gegenwart kommen und hier zu euch und fragen, wer ist für euch diese andere Herde? Also ich kenne, glaube ich, keine Gemeinde, die so als Ganzes sich völlig eins ist und sagt, oh ja, wir sind ein harmonisches Ganzes und bei uns gibt es keine Konflikte, bei uns gibt es auch nicht unterschiedliche Flügel oder Gruppierungen, sondern wir sind ein großer Schmelz und wir verbinden uns so gerne. Sondern meistens, die Gemeinden, die ich kenne, da gibt es unterschiedliche Gruppen, da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten, da gibt es auch Überzeugungen, liberal, konservativ, traditionell, progressiv. Es gibt unterschiedlichste Menschen. Und ich würde jetzt gern uns mal kurz einen Moment Zeit geben. Und ihr überlegt mal kurz, was sind die Leute in dieser Gemeinde hier, wo ihr am meisten Schwierigkeiten damit habt, zu akzeptieren, dass die auch da sind, sage ich mal. Denkt mal an diese Leute jetzt. Ne? Also es können ganz unterschiedliche Menschen sein. Und ich gebe euch eine Minute Zeit und hätte gern, dass ihr für die im Stillen ein Gebet sprecht. Genau für diese Person, genau für diese Gruppierung, genau für die Leute mit der bestimmten Vorstellung. Denkt mal an die, sprecht ein Gebet. Ich danke euch. Amen. Wir gehören alle zusammen, auch diese anderen, die gehören auch mit dazu, die dürfen auch bei Jesus sein und die sind auch Teil dieser Gemeinde. Das fällt uns manchmal schwer, dass nicht wir bestimmen, wer dazugehört, sondern dass unser Hirte bestimmt, wer zur Herde dazugehört und dass uns dann die Aufgabe bleibt, einen gemeinsamen Weg zu suchen und uns mit diesen Personen auseinanderzusetzen. Und es ist aber die Vision auch, dass Jesus eben ein Hirte für alle ist und dass diejenigen, die seine Stimme noch nicht kennen oder die sich manchmal noch unsicher sind, ob es wirklich Jesus ist, der da spricht, die lernen, seine Stimme zu hören und ihn zu verstehen. Und da sind wir alle gemeinsam auf dem Weg, diese Stimme oder diese Verbindung mit Jesus zu stärken, um immer mehr zu verstehen, was er sagt, um das immer mehr auch umzusetzen, um es immer mehr zu lernen. Wir sind auf dem Weg. Das ist das Schöne an unserem Glauben, dass es nicht von einem auf den anderen Tag alles auf einmal anders ist, sondern dass es eine Reise ist und dass Jesus unser Wegbegleiter ist, unser Reiseführer, unser Beschützer auch, unser Personenschützer. Auch jemand, der im richtigen Moment dann auch vielleicht einen fahrbaren Untersatz bereithält, wenn wir nicht mehr laufen können. Jesus begleitet uns auf ganz unterschiedliche Weise und er fordert uns auch eben immer wieder heraus, den Blick nochmal weiter zu richten. Und das ist jetzt sozusagen diese dritte Perspektive auf den Text, dass es noch mal andere gibt. Es gibt noch eine andere Herde. Es sind nicht nur historisch und es sind nicht nur unterschiedliche Herden hier in der Gemeinde und im Raum oder bei uns Mennoniten oder ökumenisch gedacht unterschiedliche Herden. Auch das könnte man sagen, ne? Zwei Kirchen, zwei Herden. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch noch eine Herde, die wir noch nicht kennen. Es gibt Leute da draußen, die sind auf der Suche oder Jesus ist auf der Suche nach ihnen. Er begegnet ihnen, er spricht sie an und wir dürfen diesen Menschen ein Zuhause geben. Es gibt noch eine andere Herde. Und da komme ich jetzt zu dem zurück. Vielleicht habt ihr ja schon erkannt oder überlegt, was das hier sein soll, dieser Flicken in dem Kleid. Hat dich schon gewundert, ja. Ich habe versucht, eine Tür zu malen, eine offene Tür. Und habe das dann da reingeflochten als eine Art surreales Element, damit euch das sich noch besser einprägt. Das macht keinen Sinn an der Stelle. Es gibt keinen Rock, der so ein komisches Muster hat und so weiter. Aber gerade weil es so sinnlos und paradox ist und surreal, prägt sich das vielleicht ein. Ich habe es drauf gemalt, damit ihr den Hirten Jesus niemals ohne Jesus die Tür denkt. Ja? Wenn wir in dem 10. Kapitel nach vorne gehen, dann wird nicht als erstes über den Hirten Jesus gesprochen, sondern erstmal fängt es mit der Tür an. Wer nicht durch die Tür hineingeht, ist ein Dieb und Räuber. Wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Dann kommt der Türhüter und so weiter. Und dann kommt Jesus im 7. Vers, sagt er dann, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und noch bevor Jesus sagt, ich bin der Hirte, sagt er, ich bin die Tür. Ich möchte gern, dass wir verstehen, dass Jesus nicht nur der Hirte ist, der die Schafe so beieinander hält, sondern dass Jesus der Hirte ist, der gleichzeitig eine offene Tür ist, für die andere Herde, für die anderen. Und dass wir immer versuchen, diese beiden Dinge zusammenzuhalten. Der Hirte ist ein guter Hirte, weil er auf seine Schafe Acht gibt und weil er versucht, Konflikte zu bearbeiten. Aber der Hirte ist vor allen Dingen ein guter Hirte, weil er immer noch Kraft und Kapazitäten und Möglichkeiten hat, um weitere Schafe in seine Herde mit aufzunehmen. Oder anders gesagt, weil er als Hirte irgendwo anders noch hingehen kann und sich dann auch noch um eine andere Herde kümmern kann. Also dieser Hirte ist deshalb ein guter Hirte, weil er nicht so schnell gestresst ist und weil er nicht sofort denkt, okay, das schaffe ich alles nicht und das kann ich nicht machen, ich muss hier eine harte Grenze ziehen, das sind meine Schafe, die sind in meinem Stall, die sind schon mit mir unterwegs gewesen und da kann ich nichts mehr aufnehmen, sondern dieser Hirte ist gut, weil er sagt, okay, es gibt da noch andere und ich kann mich so einrichten, ich kann mich so vergrößern, ich kann, keine Ahnung, noch früher aufstehen, noch länger wach bleiben und mich dann auch noch um diese Schafe kümmern. Wir Menschen, wir sind alle begrenzt. Und wir als Gemeinden, wir sind alle begrenzt. Eure Gemeinde ist begrenzt, unsere Gemeinde in Karlsruhe ist begrenzt und es ist wichtig, dass wir nicht, dass wir das anerkennen sozusagen, ne? Dass wir auch, dass ich mich erkenne, ich bin auch nur begrenzt als Mensch und auch als Pastor. Ich kann mich nicht um alle Menschen kümmern. Auch nicht um alle, die da anklopfen oder die anderen oder sonst wer. Ich habe Grenzen. Und als Gemeinde haben wir auch Grenzen. Wir können uns auch nicht um alle Menschen kümmern. Wir können uns nicht um alle Projekte kümmern und alles uns aufladen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das geht nicht. Wir sind begrenzt. Aber Jesus ist unbegrenzt. Jesus ist eine offene Tür für viele. Und wenn wir es schaffen, als Gemeinden solche Hirten oder als Menschen auch solche Hirten zu werden, die sich immer noch einen Platz freilassen im Herzen, in der Kraft, in der Zeit, um andere Schafe aufzunehmen, dann sind wir, glaube ich, auf dem Weg, dann folgen wir diesem Hirten nach, dann übernehmen wir die Berufung, die Jesus uns anvertraut, seine Hirtinnen und Hirten zu sein. Wenn wir immer noch eine Tür offen lassen, damit da noch etwas passieren kann, was wir jetzt noch nicht wissen. Und damit meine ich ja mit Schafe, das kann unterschiedliches sein. Das können Menschen sein, das können Projekte sein, das kann ehrenamtliches Engagement sein, das frei, also sozusagen eine Leerstelle, etwas freilassen, damit Gott mir da etwas hinlegen kann. Also ich fand einen Bruder, der liebe Gerhard aus Karlsruhe, der hat gebetet, also der ist irgendwie in Rente eingetreten, hat er gebetet, Gott, zeig mir doch, was jetzt für mich dran ist. Gib mir doch einfach einen Hinweis oder zeig's mir einfach. Und dann hat er tatsächlich eine Frau kennengelernt, die in seinem Haus wohnt und die da schon seit 20 Jahren wohnt, die er vielleicht auch schon mal gesehen hat. Aber erst da hat er sozusagen sich die Zeit genommen, um da wirklich eine Beziehung zu bauen mit der Frau. Also die ist jetzt auch schon 99, glaube ich. Also Gerhard ist so, glaube ich, Ende 60, Anfang 70, sie ist 99. Also ich glaube, da läuft nichts mehr zwischen den beiden, ne? Falls das jemand jetzt gedacht hat. Sondern das ist eher so ist was anderes. Sondern er ist wirklich, sie hat keine Familie und er kümmert sich total. Also um sie, macht Einkäufe, ist einfach für sie da. Und das ist so wunderbar, weil die Frau ist dann auch zu uns gekommen und hat am Seniorencafé teilgenommen, ne, der zweimal im Jahr stattfindet. Also es geht jetzt nicht darum, ne, dass sie jetzt irgendwie Mitglied bei uns wird, ist sie auch noch nicht geworden, aber es geht darum, dass du auch, wenn du über 90 bist, dann kannst du auch noch Entscheidungen treffen oder können noch Dinge passieren in deinem Leben, wenn der richtige Mensch dich vielleicht führt, ne? Und der Gerhard hat sich irgendwie zum Hirten für diese Frau gemacht, würde ich jetzt so sagen, und hat sie an die Hand genommen, ohne, ne, der ist ein ganz feiner Mensch, der Gerhard, ganz zurückhaltend, und hat sich so total auf sie eingelassen und ihr einfach die Zeit gegeben, und angefangen hat es eben mit diesem: Ich habe Zeit, ich habe eine freie Stelle, Gott, gib mir doch irgendwas zur richtigen Zeit. Und dann kann daraus etwas Neues entstehen. Und ich denke, so ist es für uns als Gemeinden auch. Also wenn wir als Gemeinden gestresst sind oder zu viel haben, dann sollten wir so viel reduzieren, dass wir es schaffen, und dann nochmal ein bisschen reduzieren, damit wir Platz haben, damit wir Kraft frei haben, um diese Kraft für andere, für diese andere Herde, von der wir noch gar nicht wissen, was es ist. Vielleicht sind es keine Schafe, vielleicht ist es nicht irgendwas anderes, aber für diese andere Herde frei zu haben. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema der Gemeindefreizeit, habe ich verstanden sozusagen. Ich werde euch ja nochmal begleiten bei eurer Gemeindefreizeit im März. Und da würde ich gerne mit euch drüber nachdenken. Würde ich gerne dieses Gebet sprechen mit euch sozusagen, was Gerhard gesprochen hat. Gott, was ist es jetzt? Was ist es denn nun? Also wir sind hier, wir haben selber auch Bedürfnisse. Wir wollen uns nicht nur für andere aufopfern und für andere da sein, wir wollen auch für uns da sein und uns Gutes tun. Und gleichzeitig wissen wir, dass du ein Herz für die vielen anderen hast und für andere. Und wir wollen als Gemeinde deiner Berufung folgen und auch das, was wir geben können, das wollen wir auch bereithalten für die anderen, die dich suchen. Da freue ich mich drauf. Mit euch diese Berufung zu suchen, Hirtinnen und Hirten Gottes zu werden. Amen.